9EU, der Podcast der Norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von Moin EU. Wir, das Europe Direct Landkreis Osnabrück, hier Michael Steinkamp am Mikrofon, haben heute zu Gast das Europe Direct Rostock, das Europäische Informationszentrum für Mecklenburg-Vorpommern, Mandy Kröbelin. Habe ich das eigentlich richtig gesagt, Mandy?
Ja, also so halb. Also kann ich gut mit leben. Hallo erstmal in die Runde. Wir sind ja hier oben in Rostock, haben wir unseren Sitz in der wunderschönen Hansestadt. Aber wir sind das einzige Europe Direct im Bundesland und deswegen beackern wir so mehr oder weniger ganz Mecklenburg-Vorpommern mit als Europe Direct. Und unser Träger heißt Integrationszentrum, Europäisches Integrationszentrum. Aber wir informieren über die EU, von daher passt das ganz hervorragend.
Ah, weil in Niedersachsen heißt es nämlich Europäisches Informationszentrum, EIZ. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja heute nicht unser Thema. Unser Thema, wenn du sagst vorhin, ja, so halb, das ist schon eine ganz gute Hinleitung, denn heute soll es um ein Thema gehen, was viele Bürger, also eigentlich jeden, ein bisschen zumindest zeitweise umtreibt. Und zwar sind das die Mythen, die um Europa und die EU gehen. Und Mythen, man kennt das, man hat die Regelungen, von der es häufig heißt, da hat die EU beschlossen oder das ist jetzt Regelung und die in unseren Alltag eingreift und deshalb von vielen Menschen nicht nur beachtet wird, sondern auch verdammt wird. Um ein kleines Beispiel zu nennen, aktuell geht es zum Beispiel um sogenannte Threaded Caps. Die heißen im Deutsch unspektakulär Verbundverschlüsse. Es bedeutet aber nichts anderes, als dass man bei Plastikflaschen den Deckel nicht mehr abreißen kann. Bei Kistenflaschen soll das, glaube ich, im nächsten Jahr kommen. Und im Moment ist es schon auf jeden Fall bei den Einwegflaschen. Und gerade so erst, das bringt die Leute unglaublich auf die Palme. Oder wie sieht es da bei euch aus, Mandy? Hat sich da schon jemand über Verbundverschlüsse beschwert?
Ja, das ist auch so ein ewiges, leidiges Thema, dass das immer wieder hochgekocht wird. Ganz persönlich ist das natürlich auch für mich eine Umstellung, ne? Wenn du deine Flasche trinkst und hast damit einmal den Deckel mit dran. Aber ich sehe das auch, ich komme ja hier von der Küste, von der wunderschönen Ostseeküste. Und wenn das dazu beiträgt, dass weniger Flaschendeckel am Strand liegen bleiben, den wunderschönen Sandstrand verunreinigen oder auch im Allgemeinen die Umwelt verunreinigen, dann ist das so ein Dings, ich finde das störend, das kocht immer wieder hoch und erhitzt die Gemüter, aber ich kann damit sehr gut leben, dass der Deckel dranne bleibt.
Ja, genau. Und du hast ja auch im Prinzip schon gesagt, worum es geht. Es geht tatsächlich um den Umweltschutz. Das ist ein Teil, das spielt auch in den sogenannten European Green Deal ran, wie es bisher geheißen hat, oder European Clean Industrial Deal, wie es jetzt heißt. Und zwar, dass eben man die Verschmutzung der Umwelt zurückfahren will. Und satte 11 Millionen Tonnen Plastikmüll gibt's da pro Jahr. Und die EU möchte dazu beitragen, dass das halt weniger wird. Und die Idee ist, wenn halt die Verschlüsse an diesen Plastikflaschen, die ja inzwischen in einem Pfandsystem sind, wenn die dranbleiben, ja, dann landen die auf jeden Fall schon mal wieder in der Wiederverwertung. Man muss ehrlicherweise sagen, ganz einig ist sich die Wissenschaft noch nicht darüber, wie das mit der Wiederverwertung und allem aussieht, aber auf jeden Fall landen sie nicht mehr wild in der Gegend und das ist der Zweck, weshalb man es gemacht hat. Aber natürlich, es macht das tägliche Leben ein wenig schwerer, genau wie auch der nächste sozusagen mythenbelastete Begriff, und zwar ist das der Kuchenverkauf in Schulen. Vielmehr nicht der Kuchen an sich, sondern die Tatsache, dass darauf bald Mehrwertsteuer entfallen sollen und praktisch die Tombola oder der Elternrat dann behandelt wird wie die Bäckerei um die Ecke. Das ist so zumindest die Befürchtung. Und hier haben wir es mit einem Problem zu tun, weil nämlich Schule Ländersache ist und die Länder ganz unterschiedliche Regelungen haben in der Bundesrepublik. Also nur als Beispiel, das Land Baden-Württemberg sagt, das ist umsatzsteuerpflichtig, aber erst ab einem Umsatz von 50.000 Euro. Ja, und ich möchte mal den Schulkuchenverkauf sehen, der 50.000 Euro da zum Beispiel an einem Sommerfest generiert. Vielleicht geht das mit extensivem Einsatz von Dubai-Schokolade, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall denke ich, die meisten Leute können dann keinen Kuchen mehr sehen, wenn sie immer so viel Kuchen gegessen haben. Oder was sagst du dazu?
Ja, aber ich bin da ganz bei dir. Erfahrungsgemäß sind die Kuchenbazare bei uns an den Schulen immer, um die Klassenkasse aufzustocken, eventuell für eine Klassenfahrt. Das wäre bei 50.000 Euro schon eine riesige Klassenfahrt, die man dann da leisten kann.
Auf jeden Fall.
Aber ne, wie gesagt, das ist zum einen ist es Ländersache mit der Umsatzsteuer oder Schule überhaupt Ländersache. Und zum anderen, weil ist, glaube ich, der grundsätzliche Gedanke ja daran auch nicht so verkehrt. Lebensmittel sollen ja ausgezeichnet werden, was da so drin ist, um auch Allergiker und zu schützen. Aber die Verordnung, die rausgekommen ist mit den Kuchen, betrifft ausschließlich Unternehmen. Und es wird darauf hingewiesen, dass so Kuchenbasare und auch ähnliche Veranstaltungen davon ausgenommen sind, dass du zum Beispiel nicht ausweisen musst, was Mama oder Papa oder Oma da jetzt in den Kuchen reingehauen hat. Das steht ganz eindeutig mit drin. Aber das sind immer so die kleinen Feinheiten, ne, Micha? Die werden immer außen vor gelassen. Das wird immer nur eine heftige Schlagzeile draus gemacht. So von wegen Kuchenbasar soll verboten werden oder soll besteuert werden und hast du nicht gesehen. Aber die Ausnahmeregelungen, die da mit drin umfasst, mit eingefasst sind, das wird dann immer nicht mitgesagt. Das finde ich immer sehr bedauerlich.
Und wir haben es hier natürlich auch mit einem anderen Phänomen zu tun, und zwar dem sogenannten Goldplating. Mandy, hast du schon mal was davon gehört?
Bin ich raus.
Bist du erklär raus? Mal. Pass auf, Goldplating heißt nämlich eigentlich veredeln oder das kommt tatsächlich, wo wir bei Dubai-Schokolade vorhin schon waren, aus dem Umstand, dass man manches vergoldet hat, mit einer Goldschicht überzogen oder goldene Dinge eingearbeitet hat. Das heißt aber nichts anderes als aus EU-Sicht, dass häufig Länderregierungen, und da sind leider die Bundesrepublik selber, aber auch die Bundesländer irgendwie vorne mit dabei, dass oft diese Regierungen noch einen draufsetzen, nicht? Also noch auf die Verwaltungsvorschrift der EU noch mal zusätzliche Vorschriften dann machen. Und der Kuchenverkauf an Schulen ist eben so eine Sache. Also ich kann sagen, bei uns in Niedersachsen ist es hier hochgekommen, oder weshalb hat die Zeitung jetzt wieder diesen Anfang des Jahres diese Geschichte gebracht? Weil unsere Landesschulbehörde nämlich einen Steuerfachangestellten eingestellt hat, um das Thema nochmal zu bewerten und so. Und da war so ein bisschen der Eindruck, oh, will Niedersachsen hier vielleicht, jetzt kommt der Wortwitz, seinen Stück vom Kuchen abhaben. Also von daher, dass da gesagt wird, oh, vielleicht können wir ja doch die Schulen irgendwie als Ländersache und dann noch eine Einnahme generieren. Und das ist dieses Goldplating, und da hat die EU schon vor über 3 Jahren darauf hingewiesen, dass es eben nicht so sein soll. Dennoch geistert das Thema immer wieder dadurch, und es riecht natürlich die Menschen auf. Ja,
ja.
Weil im Prinzip.
Aber da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich kann mich dran erinnern. Vielleicht weißt du das auch noch, wo es diese Wasserschutzrichtlinie, die vor allen Dingen die Kleingartenanlagen betroffen hat. Das mit einmal ist ja gerade so ein ostdeutsches Phänomen, dass die kleinen Gärten, die Datschen, die da sind, ja, dass da häufig auch geschlafen wird, gekocht, gegessen, Abwasser entsteht und hast du nicht gesehen. Und dann kam eine Richtlinie raus, womit das Grundwasser geschützt sein soll, überhaupt Wasser geschützt sein soll gegen solche ungefilterten Abwasserangelegenheiten. Und Deutschland hat da noch mal oben einen draufgesetzt.
Ja, das,
dass die Kleingärtner alle nachrüsten mussten mit Kläranlagen.
Ja.
Und es wurde immer so dargestellt, als wenn das dieses Monsterteil, diese sehr strenge Regelung so von Brüssel gekommen ist, und es war gar nicht der Fall. Die Werte lagen viel, viel niedriger als das, ne, was nachher rausgekommen ist, das lag daran, dass Deutschland oben einen raufgesetzt hat nochmal.
Ganz genau. Und das nennt man inzwischen, das ist in Brüssel ein geflügelter Begriff, das sogenannte Goldplating. Ja, aber weil das so ist, wird halt dieser Mega-Mythos genährt. Die EU hat man häufig so oder wird hat man häufig so den Eindruck, das sind vielleicht irgendwelche Außerirdischen, die nur auf der Erde gelandet sind, um den Bürgern das Leben schwer zu machen. Durch irgendwelche Regelungen. Es gab sogar im letzten Europawahlkampf den Werbespot einer populistischen Partei in Deutschland. Die zeigten dann in einem finsteren Büro einen angeblichen, in Anführungsstrichen, EU-Angestellten, der mit einem Lineal an einer Pizza am Rumfuchteln war, nicht? Und um das halt zu verdeutlichen. Und das ist halt der Mythos. Was man auf der anderen Seite sagen muss, wenn die Regelungen kommen, dass diejenigen, die die Regelungen anstoßen, auch häufig sich nicht hinstellen und sagen, nee, also wir können mit der Regelung ganz gut leben. Das hat man im Prinzip auch für uns getan und damit es uns zum Beispiel auch unserem Geschäft besser geht. Und da habe ich jetzt so den Klassiker der EU-Mythen, The Godfather of All Europa-Mythen, wie ich es so
Ja,
nenne. Hast du eine Idee, worum es gehen könnte? Hast du eine Idee, worum?
sag es, ja, genau.
Es geht natürlich um die krumme Gurke. So, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe, muss ich jetzt persönlich mal sagen, am 1. Juli 2009 angefangen, für die EU zu arbeiten. Und das war genau der Tag, an dem die sogenannte Handelsklassenverordnung außer Kraft gesetzt wurde. Ja, die Handelsklassenverordnung, die war seit 1988 im Umlauf. Worum ging's? Nun ja, wenn man sagt, die EU, dann meint man da ja immer mehrere Sachen mit. Auf der einen Seite die EU-Staaten, klar, die Mitgliedstaaten, die im Rat der EU zusammen die Köpfe stecken. Dann natürlich das Europaparlament mit den Abgeordneten und schließlich die Europäische Kommission, die die Vorschläge macht und nachher auch die Umsetzung der Richtlinien, der Verordnungen und sowas überwacht. Aber was war passiert im Jahre 1988, also jetzt ja vor weit über 30, ja fast 40 Jahren? Naja, die Handelsverbände und die großen Handelskonzerne, unter anderem die deutsche EDEKA, hatten die Bundesregierung und andere Regierungen ersucht, dass man auf europäischer Ebene mal etwas, ja, erlässt, was sich um Obst und Gemüse kümmert. Ja, warum? Weil es sehr unterschiedlich ausgefallene Fruchtarten und Fruchtbeschaffenheiten gab, ja, und man auf gut Deutsch gesagt nicht immer jeden Tag jemanden zum Großmarkt nach Rotterdam schicken wollte, um zu sehen, ja, wie sehen denn heute zum Beispiel die Gurken oder die Tomaten aus? Können wir die bei uns so den Kunden anbieten und werden die dann vor allem gekauft? Weil so ist ja der Mensch, nicht? Wir möchten das Schöne, das Gute, das Krumme und Schräge und vielleicht ein bisschen Picklige. Das lassen wir dann liegen, nicht? Auch wenn es genauso genießbar ist. Naja, gesagt, getan. Die EU hat dann halt von der Kommission auf den Weg gebracht, die sogenannte Handelsklassenverordnung erlassen. Oder damals noch besser gesagt, die EG. So, und da stand halt drin, dass eine Salatgurke auf eine Länge von 10 Zentimeter einen Krümmungsgrad von 10 Grad haben darf. Ja, und da sagten die Leute natürlich, Leute, nehmt ihr eigentlich nur noch Drogen? Ihr wollt uns vorschreiben, wie krumm die Gurke ist? Das wurde daraus gemacht. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel die Handelsverbände sich dann auch hinstellen und sagen, hey, wir haben dadurch enorme Erleichterungen. Eben weil die Leute gerade Gurken wollen, kaufen sie auch nur die, lassen die krumm liegen. Wir haben dadurch zusätzliche Logistikkosten, es dürften wohl ein paar Millionchen über die Jahre gewesen sein. Und auf diese Weise haben wir das ausgeschlossen. Und die nicht so schönen Gurken gehen dann in eine Sekundärverwertung, zum Beispiel als Tierfutter oder in andere Produktionen. Naja, das hätte ich mir gewünscht, nicht? Oder wie siehst du das?
Ja, also da kannst du mal sehen, dass mit der krummen Gurke, ne, so ein Mythos sich über Jahrzehnte hin halten kann und immer wieder rausgeholt wird und der einfach falsch dargestellt wurde. Und im Übrigen kannst du ja zum Schluss sagen, auch wenn das seit 2009 nicht mehr gilt, diese Gurkenverordnung, halten sich ja die Handelsverbände immer noch dran, ne?
Das stimmt,
Weil das
das
für
stimmt, das
sie
stimmt.
eine Erleichterung, also das. Und die Leute kaufen ja auch immer noch die gerade Gurke,
Richtig.
ne, im Handel, wenn sie besonders schön aussieht und nicht krumm ist. Also es halten sich alle noch dran, obwohl es nicht mehr gültig ist.
Genau, das ist ein bemerkenswerter Umstand, nicht? Diese Verordnung ist nicht mehr gültig. Also die Gurken können so krumm sein, wie sie wollen, aber tatsächlich, ich guck mal, von Zeit zu Zeit mache ich mir einen Spaß und guck mal immer in der Gemüseabteilung. Es ist wirklich so, man findet kaum krumme Gurken. Wahrscheinlich, weil inzwischen die Sekundärverwertung auch derart ausgebaut ist, dass man gar nicht mehr darauf verzichten kann, die krummen Gurken halt praktisch in den Verkauf zu geben. Oder dass man darauf eben sehr gut verzichten kann und besser gesagt die krummen Gurken schon in der Sekundärverwertung hat und die gar nicht mehr für den Verkauf zur Verfügung stehen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt könnte man ja drüber lachen und sagen, naja, ist halt so, ne? Ist halt ein bisschen komisch. Aber das, was wir heute machen, ist zwar, sag ich mal, eventuell ein bisschen lustig, aber es steht ja ein ernstes Thema dahinter, nämlich das Thema der Akzeptanz der Europäischen Union. Diese sogenannte Regulierungswut, die die Menschen der Europäischen Union immer anheimstellen, die hat natürlich den Nebeneffekt, dass die Leute anfangen zu sagen, ja Leute, in der EU, ihr kümmert euch um solche Nebensächlichkeiten, nicht? Flaschendeckel, krumme Gurke, Kuchenverkauf, aber das wirklich Wichtige, unsere wirklich wichtigen Probleme, die greift ihr nicht an. Oder noch schlimmer, ihr verschleppt die. Das ist natürlich ein enormes Akzeptanzproblem, das die EU dann hat, wovon dann im Prinzip auch ja europaweit dann halt die Populisten profitieren. Oder
manche Sachen werden aber auch einfach falsch dargestellt, ne, Michael?
Erzähl.
Ich kann mich daran erinnern, also, oder du weißt es mit Sicherheit auch, es gibt ja auch bestimmte Gütesiegel, ne? Und
Richtig.
Die wurden ich bleib jetzt mal bei der Pizza, du hast es vorhin kurz erwähnt. Pizza Neapoli oder eine
Napoli heißt die, genau.
Neapolitanische Pizza
ja.
Muss ganz bestimmt gemacht sein, damit sie sich so nennen kann.
Genau.
Und das ist auf Wunsch der neapolitanischen Pizzabäcker tatsächlich gekommen. Die haben sich das eintragen lassen als Gütesiegel, um auch diese Besonderheit zu schützen. Und das ist etwas, was ich gut finde, ne? Dass nicht jeder Kreti und Pleti kommen kann und sagen kann, hier ist Pizza Neapoli, wenn du das nicht richtig gemacht hast.
Genau, natürlich,
klar. Das ist auch auf deutscher Ebene, ne? Unsere Spreewälder Gurken zum Beispiel, die haben auch so ein Gütesiegel.
Ja.
Und das finde ich ziemlich nice.
Das ist ja dann auch verkaufsfördernd. Aber tatsächlich haben wir das Problem wiederum, dass dann, ich sage mal so, die Profiteure davon, die könnten sich etwas, ich sag mal, offensiver hinstellen und darauf hinweisen, dass eben dieses Gütesiegel eben noch schützt. Meine andere Überlegung eben war, glaubst du denn, das hängt eventuell auch mit der Komplexität zusammen der ganzen Themen? Weil wir leben ja in einer Zeit, wo Medien ja catchy sein müssen, da muss die schnelle Schlagzeile kommen, das muss sofort knallen. Und das tut es, bei einer Sache wie Lebensmittelhandelsverordnung oder Lebensmittelinformationsverordnung eben halt nicht. Oder wie siehst du das?
Ich weiß nicht, also die EU ist schon ziemlich komplex, ne? Das wissen wir ja beide, da wir täglich damit arbeiten schon. Aber ich glaube, gerade in den Medien ist es dieses so, erstmal das Negative hervorbringen und dann aber, dass das gar nicht so ist oder auch mal das Positive oder dass die neapolitanischen Pizzabäcker da jetzt sagen, ey, guck mal, das ist halt die Besonderheit bei uns. Das Gute wird eher nie so hervorgehoben, was es so mitbringt, sondern immer nur das Negative. Ey, die EU schreibt die Pizza vor.
Genau,
vor allem ist es ja nicht.
Ja, vor allem immer die EU, nicht? Deswegen, ich glaube, das finde ich immer so, die EU, das hat dann immer so ein Dings, das sind die anderen. Die von außerhalb, die aus Brüssel. Und dann gibt es ja diesen berühmten Blick des Raumschiffs EU. Ja. Und leider muss man sagen, ist dann architektonisch dann auch noch dieser Fraktion der Gefallen getan worden, als dass ich finde persönlich die EU-Gebäude teilweise in Brüssel wirklich aussehen wie gelandete Raumschiffe. Also von daher, aber das tun ja andere auch. Also also andere Gebäude, sage ich jetzt mal, auch gerade öffentliche.
Die moderne Baukunst.
So ist das, ganz genau. Nee, aber interessanterweise, also wer zum Beispiel, jetzt bevor wir allerdings in totale Medienschelte abdriften, ich muss ja mal ganz klar sagen, dass zum Beispiel viele dieser Europamythen, also zum Beispiel über den Verbundverschluss, werden auch von Faktencheckern überprüft, wie zum Beispiel Mimikama. Ja, da habe ich zum Beispiel jetzt aktuell was zum Flaschenverschluss der EU und warum die Flaschenverschlüsse jetzt halt fest an den Flaschen dranbleiben müssen. Und das kann man da auch schon finden. Aber interessant Weise, dass man praktisch auf denselben Portalen dann praktisch unterwegs ist, auf denen auch praktisch die Verschwörungstheorien dann behandelt werden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch sehr, sehr gefährlich ist. Und ich glaube, da sollte man vielleicht von diesem Alltagsleben wegkommen, wo man sagt, okay, ja, das ist eine Regelung, aber gut, ich bin ein bisschen verärgert dann darüber, aber man kann ja damit leben. Gefährlicher wird es, wenn zum Beispiel auch Dinge richtig in, also wenn zum Beispiel Dinge in richtig böser Weise, nämlich zum Thema Desinformation auf den Weg gebracht werden. Und das ist ein Riesenproblem, das die EU auch erkannt hat. Thema Desinformation, wie ist da so eure Erfahrung? Gibt es da im Moment irgendwas, was da so kursiert?
Ja, also es geistern viele Sachen umher, ne? Die sind jetzt halt aktuell politisch belastet, alles was den Ukraine-Krieg angeht. Wir hier oben an der Ostseeküste, auch wenn man das immer meint, dass Mecklenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern immer alles später kommt. Aber mit der Ostsee vor der Haustür ist es tatsächlich so, dass wir eines der, also die Russen sind sehr aktiv in der Ostsee.
Ja, ja.
Ne, das ist ganz aktuell bei uns und dagegen viele Verschwörungsmythen, viele Falschinformationen in die Öffentlichkeit rein, die dann auch so wahrgenommen werden. Aber es gibt ja unter anderem eine super Internetseite, wo ich auch immer mal drauf verweise, EU versus Desinfo, kann man immer mal schauen, was da auch gestreut wird von außerhalb der EU. Was da so
Ja.
für falsch Fake News, Falschinformationen reinkommt und was dann davon tatsächlich stimmt.
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Fall für die Shownotes, oder wie siehst du das?
Das kommt, also das, da mache ich die Verlinkung auf jeden Fall in die Shownotes mit rein.
Das,
du, aber ich habe, pass mal auf, ich habe noch ein, zwei ganz absurde Mythen.
Ja, erzähl.
Nur, dass wir die mal mit ansprechen.
Jo.
Hast du schon davon gehört, dass die Kühe Windeln tragen sollen auf der Alm?
Kühe auf der Alm Windeln.
Ganz genau.
Mit so einem ganz dunklen, aber da dachte ich mir, ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen, aber das war, glaube ich, aber auch auch nach einem feuchtfröhlichen Abend, da dachte ich mir, das war vielleicht so eine 1. April-Meldung. Also,
nee, ist ja von 2014 tatsächlich gewesen.
Ach,
dass sich die Almbauern da beschwert haben, oh Gott, jetzt dürfen die Kühe nur noch mit Windeln rauf, weil es eine EU-Verordnung gab. Die EU-Verordnung ging darum, dass man gucken soll, wie viel Nitrate halt ins Grundwasser oder ins Wasser im Allgemeinen kommen.
Oh.
Ne? Das, darum ging es. Und daraus wurde gemacht, die Kühe dürfen auf der Alm oder müssen auf der Alm eine Windel tragen, weil natürlich durch
ja, durch die Ausscheidung, genau, richtig.
Natürlich auch Nitrate, ne, oder irgendwas anderes damit im Grundwasser mit rein, was natürlich absurd ist und okay, überhaupt nicht
ja
stimmt.
Ja, das aber Nitrat, oh Nitrat, ja, wichtiges Thema, da sollten wir auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Im Moment ist das Thema aber ein bisschen abgeräumt. Das ist einerseits eine Sache, wobei du aber Bauern sagst, da fällt mir noch was anderes ein, andere Geschichte, und zwar geht's um Treckersitze. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, ich habe von Achterbahnen gehört, aber erzähl du erstmal mit den
Treckern. Wir kommen von den Treckern dann zu den Achterbahnen, pass auf. War folgendes, ein bayerischer Bauer ist mit seinem Trecker verunglückt, ganz furchtbarer Unfall, das Gerät ist irgendwie auf den Mann gefallen oder dann auf jeden Fall schwer verletzt und die Versicherung weigerte sich zu zahlen. Warum? Weil der Trecker ein italienisches Fabrikat war und der Sitz, auf dem der Bauer auf dem Trecker gesessen hat, würde nicht den deutschen Normen entsprechen. Also sie ist schon ein paar Jahrzehnte her. Dann hat vor allem die bayerische Regierung sich dafür eingesetzt, dass es halt eine europäische Standardisierung für Treckersitze gibt, damit die Versicherungen nicht mehr so leicht sagen können, wir regulieren den Schaden nicht, auch vor allem den Personenschaden nicht, denn der Sitz ist ja nicht genormt. So, und die Pointe bei der Geschichte ist natürlich, wer ist hinterher als der größte Entbürokratisierer in Brüssel mit aufgetreten? Na, Edmund Stoiber, der frühere bayerische Ministerpräsident. Und da muss ich sagen, da wird es dann ein bisschen, das hat dann tatsächlich Formen von Realsatire. Man könnte auch lachen, aber natürlich hat den Schaden mal wieder die EU gehabt. Stichwort, ja, Was haben die dabei sitzen? Ja, mehr, oder um es bayerisch zu sagen, ja, meh, was haben die da an die Sitze rum zu meckern, nicht? Und das muss man ehrlicherweise sagen. Aber, nicht? Und das ist dann halt wieder, und das, da schießt man sich sozusagen ins eigene Bein, weil man die EU halt dadurch schwächt. Ich glaube, jetzt zur Zeit ist keine Zeit, wo man die EU unbedingt schwächen sollte. Aber erzählen, lass uns noch mal zu den Achterbahnen kommen, wo die Trecker sind ja ziemlich langsam, so.
Die Achterbahn, da gab es 2015, also vor 10 Jahren, ist es rumgegeistert, immer mal wieder. Das ist eine genaue Vorschrift zur Sicherheit von fliegenden Bauten.
Ja, so heißen die. So heißen die tatsächlich.
Fliegende
ja.
Bauten. Ja, ich könnte jetzt auch noch die ganze Norm nennen, ne? Also die fliegenden Bauten auf Jahrmärkten und Vergnügungsparks. Und daraus wurde dann gemacht, die Achterbahn und so und die Schaustelle, das muss alles stehen bleiben. Hintergrund war jedoch, oder der Hintergedanke dabei war, dass wir Europäer leider Gottes in den letzten Jahrzehnten zugelegt haben.
Ja, wir nicht alleine.
So ein bisschen
ne?
ähnlich wie mit deinem Treckersitz. Also ne, wir sind jetzt nicht mehr so klein und zierlich, sondern haben ein paar Kilos mehr auf den Rippen. Und das soll sichergestellt werden, dass die Statik, gerade bei diesen Jahrmärkten, die immer wieder auf- und abgebaut werden und sowieso, dass es kontrolliert wird, dass es auch entsprechend unserem Gewicht, wenn da die Hütte voll ist,
nicht zusammenbricht.
Und daraus wurde dann gemacht, dass die Karussells stehen bleiben sollen. Das ist natürlich absurd. Zum einen ist es Sicherheit und technische Sachen liegt sowieso in Länderhoheit. Und zum anderen ist es natürlich in unserem Interesse, das oder auch mein ganz persönliches Interesse, wenn ich in so ein Karussell da einsteige. Bei uns ist immer die Hanse Sail, die steht jetzt im August wieder an.
Klar.
Wenn ich da Karussell fahre, dann möchte ich bitte auch
mein
Gewicht entsprechend gesichert sein. Und dass es auch einen Bestandsschutz gibt jetzt für Geräte, die ein bisschen älter sind. Ne? Aber trotzdem soll mit dieser Richtlinie darauf geachtet werden, dass die Statik dem zu bewegenden Gewicht der Insassen entspricht.
Oh, da habe ich einen sehr interessanten Fall gleich direkt anzuschließen. Es geht um Autos und bei uns war es letztens so, da kam in unserer Tageszeitung oder zumindest auf deren Online-Präsenz, aber wahrscheinlich auch in der Zeitung selber, ein Hohelied auf die alten Autos, ja, und den Umstand, dass die eben nicht so viele Fahrerassistenzsysteme haben. Der Autor sagte dann, da blinkt und hupt alles an jeder Stelle und so. Und das hat die EU sich überlegt. So war es im, nicht? Und ich lobe mir doch meinen alten Diesel, sag jetzt mal, der nicht bei jeder Ecke hupt und blinkt und Sensor hier und Sensor da hat. Alles richtig. Ich meine, die alten Autos fahren ja auch noch ich als überzeugter Elektro- und Dieselfahrer habe mir dann nur gedacht, ja, aber dass die EU selber macht das ja nicht, weil sie das so geil findet, dass die Autos die ganze Zeit irgendwelche Sensormeldungen von sich geben. Das wird ja gemacht, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und da haben wir in Europa nun mal wirklich auch ein Thema. Denn die Zahl der Verkehrstoten ist nach einer ganzen Zeit, vor einigen Jahren wieder angestiegen. Und die ganzen Regelungen, die werden ja nun eben auch dazu erlassen, dass es eben in Europa sichere Straßen gibt und eben nicht, um den Leuten das Autofahren zu vermiesen. Das muss man eben auch sagen. Und nochmal der Frage, wer ist denn in dem Sinne die EU? Da muss man einmal sagen, da hat in den allermeisten Fällen eben die Bundesregierung, in dem Fall das Bundesverkehrsministerium, eben mitgestimmt. Also eben auch wir mittelbar durch die von uns gewählten oder durch unsere Wahl ins Amt gekommenen Politiker. Und das sollte man in dem Sinne einfach auch mal betonen, finde ich. Oder gehe ich da zu weit?
Nein, ich bin da ganz auf deiner Seite tatsächlich. Aber ich glaube, das ist so ein falsches Verständnis, was wir haben, dass immer die EU gesagt wird, das ist ein bisschen schwer greifbar. Ne? Die EU wird automatisch mit so einem Staatsgebilde, wie wir hier in Deutschland beispielsweise haben. Ne? Wir haben unsere Bundesregierung, unsere Länderregierung, unsere kommunalen Angelegenheiten. Dass die EU aber gar nicht so ein Staatsgefüge ist wie Deutschland, wie wir das kennen. Das wird dabei vergessen. Das, ne? Aber irgendwie brauchen manche Leute, das glaube ich, um irgendjemanden dem schwarzen Peter zuzuschieben. Die EU sind immer noch alle 27 Mitgliedstaaten und damit auch die aktuell, was sind wir, 450 Millionen Europäerinnen und
Plus,
Europäer.
plus, minus,
Das
nicht?
sind,
Ja.
ne, die EU. Ein Staat an sich, so wie wir das kennen aus Deutschland oder aus Frankreich von den anderen Mitgliedstaaten, gibt es ja nicht. Es sind 27 Staaten, die sich zusammengetan haben. Und das ist es. So. Und diese 27 Staaten haben halt unterschiedliche Ansprüche. Jetzt könnten wir auch sagen, Niedersachsen hat vielleicht unterschiedliche Ansprüche als Mecklenburg-Vorpommern, um das mal wieder runterzubrechen. Aber ich glaube, wir sind schon hier oben im Norden ziemlich ähnlich geprägt. Da könnten wir eher nach Süddeutschland runtergucken, dass die Süddeutschen was anderes brauchen als wir hier oben in Norddeutschland. Habe ich im Übrigen auch ein gutes Beispiel.
Erzähl.
Habt ihr in Niedersachsen eine Seilbahn irgendwo?
Ja, tatsächlich im Harz, ne? Im Harz natürlich, logischerweise, ne?
Stimmt.
Ja,
Ihr seid ja ein
also
bisschen
zumindest, ja.
größer da noch runter. Also wir in Mecklenburg, unsere höchste Erhebung ist 179 Meter
Hey,
über
hey,
dem
hey.
Vorkommen. Genau. Also Flachland, statt flache, platte Land. Und trotzdem hat Mecklenburg-Vorpommern ein Seilbahngesetz umsetzen müssen, ein
Okay.
europäisches. Und das liegt daran, dass wir zwei, ich muss so ein bisschen lachen, weil das ist tatsächlich, also nichts, was uns jetzt betrifft, aber natürlich euch dann im Harz oder in Süddeutschland oder dort, wo Berge sind mit den Seilbahnen Österreich, ist das durchaus sinnvoll und notwendig, dass da auf Sicherheit und hast du nicht gesehen, drauf geachtet wird. Für uns, das hat uns halt nie tangiert, bis 2003 wir dann nach Rostock die IGA gekriegt haben und sage und
Iga ist
schreibe auf dem
was?
IGA-Gelände eine kleine Seilbahn, vielleicht mit 10 Gondeln oder so, also wirklich Mini-Ausführung, wo man so ein bisschen über das IGA-Gelände gondeln konnte.
Moment, Moment, Iga ist internationale Gartenausstellung oder was ist das?
Ach so, ja, die IGA ist die internationale
Ah, okay.
Gartenausstellung,
Ja.
ganz genau. Und die war ganz groß hier, war auch wirklich super, aber aufgrund, dass da diese Gondeln, ich sag mal jetzt 10 Gondeln, also Mini-Seilbahn, mussten wir in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich ein Seilbahngesetz verabschieden.
Ja, okay.
Ne? Aber das ist auch so, was auch so ein bisschen sinnbildlich dafür ist. Normalerweise würde uns das gar nicht tangieren, aber es ist durchaus sinnvoll, dass dort, wo Seilbahnen sind, dass es bestimmte Regelungen gibt, ob das Sicherheit ist, Pflege oder wie man damit umgehen soll und, und. Es war dann halt nur ein bisschen zum Schmunzeln aufgrund der IGA hier, dass wir das dann auch im flachen Land umsetzen
Ja,
oder
du,
umgesetzt haben. Ist auch
immerhin.
in Ordnung. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann hier nochmal eine Seilbahn nach Mecklenburg-Vorpommern.
Was ist aus der IGA-Seilbahn geworden?
Die wurde dann wieder abgebaut,
Ach Mensch,
tatsächlich.
okay.
Die ist nicht geblieben.
Okay.
Das war tatsächlich nur für den Zeitraum der IGA, dass die hier
Ah.
gefahren ist. Ich fand das ziemlich nice, weil ist ja auch schön,
Na
mal
klar.
runter zu gucken.
Na klar.
Aber ist jetzt nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern für seine Seilbahn bekannt ist. Aber wir können. Wir haben das jetzt umgesetzt. Wir könnten rein theoretisch Seilbahnen hier auch in Mecklenburg-Vorpommern EU-konform umsetzen und
Yeah,
betreuen.
wow. Ich würde sagen, Mensch, das ist sowas, fast sowas wie ein Schlusswort. Aber eine Schlussrunde müssen wir noch machen. Also jetzt gegen diese ganzen Mythen. Was meinst du? Was hilft denn da am besten?
Aufklärung.
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 Ja.
Also im Grunde das, was wir alle ja als Europe Direct machen, vielleicht für unsere Hörer nochmal. Die Europe Direct sind ja ein europaweites Netzwerk und wir hier in Norddeutschland haben uns zusammengetan und bringen unter anderem diesen Podcast mit raus, Moin EU. Und da sind ja nicht nur wir beide mit bei, sondern auch Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, ne? Also alle Edicts, die da mit Europe Directs, die dort vor Ort sind. Wir machen ja ganz wichtige Aufklärungsarbeit und immer wieder gebetsmühlenartig sagen, nein, das ist nicht so, bitte noch mal nachlesen, wir erklären Ihnen das gerne, so und so schaut es aus. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Ja, das tun wir in der Tat. Und von daher ist das auch schon eigentlich eine perfekte Überleitung. in den Schluss beziehungsweise sogar in die nächste Ausgabe von Moin EU. Denn dann übernimmt das Europe Direct Kiel das Ruder aus dem Land zwischen den Meeren, aus Schleswig-Holstein, weil wir waren ja jetzt das Nordseeland Niedersachsen und das Ostseeland Mecklenburg-Vorpommern und nächstes Mal kommt das Nord- und Ostseeland Schleswig-Holstein mit dem Europe Direct Kiel und die beschäftigen sich nämlich dann mit Europabildung, also genau mit dem, was dann praktisch den EU-Mythen vorbeugen soll. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich sagen, es wird wahrscheinlich immer wieder EU-Mythen geben, die lustiger, mal mehr, mal weniger sind, aber man muss halt da immer auch das Auge ein bisschen aufbehalten. Manny, ich würde sagen, dir gebührt aber heute mal das Schlusswort. Was willst du den Hörern noch mit auf den Weg geben und den Hörerinnen?
Also du hast es auch schon ganz schön gesagt, immer mal zweimal hinhören oder hingucken auch und sich kundig machen. Ich meine, den schwarzen Peter irgendwo hinschieben, das macht jeder mal gerne, auch im Privaten, sicherlich. Ist aber häufig ja, gerade was europäische Themen betrifft, nicht richtig oder einfach nicht korrekt dargestellt mit allen Informationen. Und daher auf jeden Fall immer mal wieder regelmäßig unseren Podcast einschalten. Wir klären über unterschiedliche Themen auf. Du hast es ja gesagt, die Kieler machen jetzt Europabildung. Wir haben auch schon einige andere wichtige Themen mit angesprochen. Und ja, an unsere Hörerinnen und Hörer, abonniert einfach unseren Kanal, sodass ihr regelmäßig unsere Folgen bekommt und einfach einen guten Durchblick durch die EU-Politik erhaltet von uns allen hier aus Norddeutschland. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alle wichtigen Informationen packen wir euch jetzt natürlich in die Shownotes mit rein, dass ihr da nochmal euch kundig machen könnt. Und alle Europe Directs sind auch in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook, TikTok mit vertreten. Auch dort freuen wir uns über ein Like oder ein Abo, wenn ihr das da lasst, sodass wir in regelmäßigen Kontakt stehen bleiben. Danke, Micha. Ja. Sag ich jetzt mal.
Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Danke dir, Mandy. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Das war Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.